Herzlich willkommen zur zweiten Folge vom Podcast Wir sind die Uni. Wir sind jetzt in den 1980er Jahren angekommen. In den 80er Jahren erkämpften sich die Frauen den Einzug in die Wissenschaften. Die Women's Studies wurden gegründet und zahlreiche Frauenzentren neu eröffnet. Gerade die autonome Frauenbewegung erlebte in den 1980er Jahren einen neuen Höhepunkt. Viele Feministinnen waren gleichzeitig in der Umweltbewegung aktiv, gingen auf Demos gegen Kernkraftwerke und setzten sich für die Abrüstung im Kalten Krieg ein. Einige Frauengruppen grenzen sich bewusst von der von Männern dominierten Politik ab. Frauenzentren boten da einen Schutzraum. Gleichzeitig wurde dieser Raum zu einem Diskussionspunkt mit hitzigen Debatten, nicht zuletzt zwischen Lesben und Heteros. Heute blicken wir auf diese Frauenbewegung in den 80er Jahren in Bremen und haben dafür zwei Aktivistinnen interviewt, die sich für feministische Kämpfe stark machen. In den 80er Jahren kreuzten sich ihre Wege in der feministischen Bewegung an der Uni Bremen. Die Rede ist von Maren Bock und Gudrun Fischer.
Ja, und zuerst werden wir uns die Geschichte von Maren Bock anschauen. Die wurde 1960 in Flensburg geboren und ist mittlerweile Geschäftsführerin bei Belladonna e.V., dem Frauenkulturzentrum in Bremen, das sie Ende der 80er Jahre mit 13 weiteren Frauen zusammen gegründet hat. Sie selbst war damals die Jüngste und studierte noch, als Belladonna im Mai 1986 entstand. Ihre Geschichte in Bremen beginnt allerdings schon einige Jahre früher, und zwar 1979. Da verlässt sie ihre Heimat Flensburg für ihr Studium. Und warum es unbedingt Bremen sein musste, hat sie uns im Interview erzählt.
Ich habe mich tatsächlich nur in Bremen beworben, weil ich ursprünglich aus Flensburg komme und dort an einer Goetheschule zur Schule ging, ein Gymnasium, ein Jungsgymnasium, was, aufgepasst, früher Adolf-Hitler-Gymnasium hieß. Jetzt könnt ihr euch vielleicht vorstellen, dass ich nicht gerade in einem Schulbetrieb war, wo es liberal zuging, wo es darum ging, freiheitlich zu denken, sondern wir wurden richtig politisch zensiert. Wir hatten auch, leider muss ich sagen, ein paar NPD-Lehrer. Das heißt, ich komme aus dieser Ecke schulisch. Ich habe aber zwei Brüder gehabt. Der eine war sehr politisch, der hat in Berlin an der FU Politikwissenschaften studiert und ist total in radikalen Kreisen gewesen, politisch. Kam also nach Hause und hat seine kleine Schwester völlig politisch indoktriniert. Zum Leidwesen der Familie. Ich fand es aber ganz toll, war super stolz. Und er hat mich auch mitgenommen zu Straßenbahndemos. Und da hat mein Bruder mich von der Straßenbahn gelegt, zum Beispiel zum Leidwesen meiner Mutter. Also da gab es richtig Ärger zu Hause. So, kurzum, ich bin politisiert worden und wollte unbedingt an die rote Kaderschmiede Uni Bremen. Ich habe unglaublich viel studiert. Ich habe zigmal mehr Seminare besucht, Vorträge, weil ich das wie ein Schwamm habe ich die freiheitlichen Chancen an der Uni Bremen genutzt und auch dieses, dass ich denken darf, wie ich möchte, dass ich Fragen stellen kann, ohne dass mir gesagt wurde, wenn du das in der Abi schreibst, dann hast du eine 5. Das begegnet mir tatsächlich. Ich habe nämlich Politikwissenschaften als Leistungskurs gehabt. Und als ich das dann hier studiert habe, habe ich mich wirklich unglaublich frei gefühlt. Das war ein ganz tolles Gefühl. Und wir haben nur Veranstaltungen im Rahmen von 30 Menschen. 30 Studierende waren wir. Mehr nicht. Wir kannten keine Hörsäle bis zum 6. Semester. Dann entstand im GW2, entstanden da 3 Hörsäle ohne Fenster.
Die ersten Jahre ihres Studiums glaubt sie noch daran, gleichberechtigt zu sein. Aber je mehr sie sich mit feministischen Themen beschäftigt, umso mehr zweifelt sie auch daran. 1983 fängt sie schließlich an, sich im autonomen Lesben- und Frauenreferat zu engagieren und ja organisiert zum Beispiel Frauenringvorlesungen oder schreibt sogar an der Frauenzeitung des Referats mit. Auch in Bremen selbst passiert viel. Autonome Frauenzentren wie zum Beispiel der Buchladen Hagazussa oder das Frauenhaus locken mit Lesungen, Selbsthilfegruppen, Frauenpartys oder dem sogenannten Tanztee. Aber einen direkten Bezug zur Uni hatten diese Veranstaltungen erstmal nicht.
Der Kontakt zwischen Uni und Staat bestand wenig am Anfang. Also das ist so ein bisschen, die Uni ist manchmal so ein Elfenbeinturm. Und es war so, ich habe tatsächlich mehr in der Uni gelebt die ersten Jahre. Und ich habe da auch in der Nähe gewohnt. Und die ersten 2, 3 Jahre war es sehr stark Uni.
Und seit 1984 trifft sich Maren Bock dann mit anderen späteren Begründerinnen von Belladonna. Damals nannten sie sich allerdings noch KKK.
KKK hieß damals auch Kinderküche Kirche. Und wir haben aus Kinderküche Kirche Kultur, Kommunikation und Kommerz gemacht. Und das war schon mal ein Tabu, dass überhaupt Frauenfeministinnen das Wort Kommerz für sich nicht nur negativ in den Mund genommen haben, sondern genau das wollten. Also wir wollten von Anfang an eine professionelle Fraueneinrichtung, wo es auch um Geld geht und nicht Ehrenamt und schon gar nicht, wie damals das Frauenzentrum, was eher immer kleine Räume hatte, bescheiden. Viele Frauenzentren übrigens in Deutschland hatten im Keller oder Souterrain ihre Zentren. Wir sind damals von Anfang an anders vorgegangen. Und das hat damit zu tun, dass wir Frauen dabei hatten, die damals schon Mitte 40 waren. Und was heutzutage kaum vorstellbar ist, aber es war damals so, es war eine absolute Akademikerschwemme. Das heißt, alle, die Sozialwissenschaften, Soziologie und, so wie ich, Lehramt studiert haben, wären arbeitslos geworden. Also wir waren am Ende des Studiums oder sogar fast fertig, manche waren fertig, und wir sahen uns alle bei der Agentur für Arbeit. Damals hieß ja Arbeitsamt. Das wollten wir nicht. Heute würde ich sagen, wir haben damals quasi schon in Richtung Business gedacht, Businesspläne, sowas, das haben wir alles überhaupt nicht an Vokabular gehabt, sondern wir haben damals ganz klar gesagt, wir wollen eine alternative, selbstbestimmte Erwerbsarbeit für uns entwickeln. Das war das eine. Und zum Zweiten, was interessiert uns? Und drittens, was ist für Bremen gut?
Zusammen mit der kürzlich verstorbenen Hannelore Cyrus und Helga Grubitsch gründet sie das hauseigene Archiv. Mittlerweile ist es das größte Frauenpressearchiv Nordeuropas. Und die Idee dafür kam ihr, als sie ihre Abschlussarbeit zum Thema Frauen und Macht schreiben wollte, aber es so gut wie keine Literatur in Bremen dazu gab. Das Thema Frauen und Macht beschäftigt sie nicht zuletzt durch ihre Erfahrung mit dem von Männern dominierten Aster.
Wenn es um Macht geht, haben wir Frauen irgendwie oft auch selbst in einem Aster nicht so viel zu sagen wie die Männer. Und wenn es um Geld geht, erst recht nicht. Weil ich war im Auto und letzten Frauenreferat und da hat der Aster-Vorstand, der sehr viel aus Männern bestand damals, uns Frauen zugewiesen, so viel Geld habt ihr, mehr nicht. Und es hat mir irgendwann nicht mehr gepasst, und dann bin ich in Aster-Vorstand. Und dann war ich plötzlich als Feministin von der feministischen Liste die einzige Frau, die im Aster-Vorstand war. Und habe dann Kämpfe geführt, dass wir mehr Geld bekommen. So, und auch, dass es Gender Budgeting, sagt man heute, das kannten wir gar nicht. Und über all diese Querelen und auch Kämpfe bin ich zum Schluss gekommen, ich schreibe eine Arbeit zum Thema Frauen und Macht. Es gab 6 Bücher, deutschsprachig, zu diesem Thema damals. Und 2 oder 3 Arbeiten, an denen ich sozusagen mich orientieren konnte. Mehr nicht. Hier in Bremen. Gab ja kein Internet und so alles, ja? Also nix. So, und dann wurde ich aufmerksam, dass in Frankfurt ein großes feministisches Archiv war. Nämlich, was Alice Schwarzer damals gegründet hat und was in Frankfurt seinen Sitz hatte. Und dann bin ich da hingefahren und habe dieses Archiv angesehen. Und das war der Beginn von dem Belladonna-Archiv, weil ich völlig begeistert war, was es an Materialien gab, nämlich sogenannte graue Materialien, also nicht veröffentlichte. Und ich plötzlich nach Hause fuhr mit einem Koffer voller Materialien und wo ich wusste jetzt, wie ich recherchiere weiter und wie ich so weiter zu dem Thema arbeite und habe meine Arbeit dann auch fertig geschrieben. Und da habe ich gemerkt, dass es ja ganz wenig sowas gibt in Bremen. Es gab es zu der Zeit noch nicht in Hamburg, in Hannover nicht. Und dann war völlig, und Berlin war ja weit weg für uns. Wir mussten immer durch die DDR, das war immer so weit, also durch die sogenannte Zone. Das war ja eine halbe kleine Weltreise damals. Und deswegen kamen wir ganz schnell darauf, es muss hier ein Bremer Frauenarchiv her.
Mittlerweile haben wir viel mehr Möglichkeiten, um zu feministischen Themen zu recherchieren. Nicht zuletzt durchs Internet. Doch welche inhaltlichen Aspekte in feministischen Kämpfen waren in den 80er Jahren anders als heute?
Wir mussten wahnsinnig kämpfen, überhaupt den Begriff Feminismus. Sobald ich gesagt habe, ich bin Feministin, war ich eine, was war ich denn da? Ich war fast ein Unmensch. Und auch richtig, also selbst auch Aster-Menschen, wenn man so das so gesagt hat, haben mir gesagt, als ich um die Geschlechtergerechte sprach, haben die gesagt, bist du paranoid? Also richtig psychiatrische Begriffe wurden mir an den Kopf geschmissen. Nicht nur mir, also uns Feministinnen. Wenn wir die ersten Belladonna-Programme, da mussten wir kämpfen, ob wir die auslegen dürfen in Bremen. Heute werden wir angerufen, können Sie noch mehr Programme nachliefern? Die Stadtbibliothek, gestern war ich in der Volkshochschule. Oh, nächstes Mal doppelt so viele bitte. Ja, wir brauchen Ihre Programme hier. Ganz anders. Die Debatten, Feminismus als Begriff, völlig anders. Das andere ist, es gab kein Queer, es gab nicht LGBTIQ, es gab die Heteros und die Lesben. Und dann gab es noch Vereinzelte, die dann sagten, ich bin vielleicht bisexuell. So, die durften dann mal so kurz was sagen, aber ansonsten so, entscheide dich endlich. Dann der Dogmatismus. Der war viel rigider als heute, viel rigider. Wirklich, es gab Lesbenveranstaltungen, wo ich war nicht am, also als Belladonna gegründet wurde, war ich mit einem Mann zusammen, so, ich war keine lesbische Frau. Und also mich haben aber zum Beispiel Frauenpartys total interessiert, weil ich gerne getanzt habe. Und da gab es durchaus rigide Stimmen, die gesagt haben, pass mal auf, das ist unser Raum und hier sind eher Lesben angesagt, so. Und ich, hä, ich will doch nur tanzen, so. Also die Rigidität war eine andere. Die Sichtbarkeit von Lesben war auch viel, viel weniger in der Gesellschaft. Es gab damals, glaube ich, keine Fernsehsendung, keine einzige. Es gab überhaupt keine Vorbilder. War Alice Schwarzer, die sich erst ganz viel später geoutet hat. Es gab wirklich so wie Anne Will oder auch wie Guido Westerwelle. Unvorstellbar in den 80er Jahren, dass jemand aus der Politik ganz offen oder ein Außenminister sagt, hallo, ich bin hier offen schwul. Also unvorstellbar. Wir haben Frauenseminare durchgefochten und richtig auch knallhart. Also so Männer sind rausgeschmissen worden, aber es waren auch nicht viele Männer da, die kommen wollten. Also war die Atmosphäre schon eine andere. Und der Streit ging auch immer wieder an den Unis hier in Bremen zwischen den heterosexuellen und lesbischen Frauen. Es war also nicht immer lustig, echt nicht. Wir waren sehr hart auch miteinander und gerade ich habe noch Kontakt zu vielen auch Älteren von früher, die hier studiert haben, wo wir immer sagen, Mensch, wir haben uns echt wehgetan auch gegenseitig. Und es gibt auch wirklich einige, die sich echt frustriert zurückgezogen haben. Das finde ich schade. Da seid ihr, glaube ich, toleranter. Und feministische Männer, die konntest du an der Hand zählen. Und wenn wir hier eine Veranstaltung machen, dann kommen auch Männer, die einfach nicht nur blöde Fragen stellen, sondern einfach wirklich interessiert sind und auch sagen, hier, ich bin für Geschlechtergerechtigkeit, ich will da was für tun.
Ja, die Männer, die heute zu den Veranstaltungen kommen, die wären vielleicht in den 80er Jahren eher bei der Anti-AKW-Bewegung dabei gewesen. Denn auch die Anti-AKW-Bewegung war ein großes Thema. Und auch ein zentrales Thema für viele Feministinnen.
Anti-AKW auf jeden Fall, Borgdorf, aber nachher auch Tschernobyl. 1986, es gab also von der Uni einen organisierten Block, gemischt, um Tschernobyl dort aufmerksam zu machen. Und der hieß, Tschernobyl ist überall. Und zu den Demos sind wir da mit Bussen hingefahren. Und wir vom damals Autonomen Lesben- und Frauenreferat haben dann einen Bus gemietet, der nur für Frauen war. Und da hießen unsere Plakate, die haben wir auch drucken lassen, Tschernobyl ist überall, Vergewaltigung auch. Das ist doch ein Statement, ne? Im ganzen Bus haben wir die verklebt, sodass wir auf der Autobahn überall alle gucken nur und so, ja. Und ich war in der Demoleitung. Und mein damaliger Freund, der war in der Demoleitung von dem gemischten Track.
In den 70er und 80er Jahren wurde die Universität Bremen oft als rote Kaderschmiede verschrien. Aber ging es dort wirklich so radikal zu? Oder passte das Bild der Reformuni einfach nicht auf die Schablone der konservativen Universitätsbilder?
Es war, glaube ich, jetzt kein Mythos. Es war tatsächlich so, dass in Bremen jetzt nicht an der Uni sozialdemokratisch oder christliches Gedankengut war. Es war schon radikaler, aber RCS gab es gar nicht an der Uni. Ja, das war für uns undenkbar. Aber das bedeutete auch nicht, dass wir alle so K-Gruppenmäßig waren. Es waren wirklich viele auch, die einfach unabhängig auch gedacht haben und so. Und wir haben uns ja auch gestritten untereinander. Das ist ja das, was ich heute noch schade finde, dass die sogenannte Linke sich wie in der Weimarer Zeit total zerfetzt und die Rechte überholt uns dann, was jetzt auch teilweise in der Politik passiert. Dass die Rechten angeblich, sind sie oft auch nicht, aber einig sind und dadurch eine Stärke haben und die Linken alle sich in den Graben kämpfen, verzetteln auch. Und das haben wir gemacht damals. Wir haben uns total verzettelt in den einzelnen Kämpfen. Und also ich weiß noch, wenn eine, die dann gesagt hat, man kann als Feministin, und ich hatte da war ich gerade AStA-Vorsitzende, da bin ich ihr voll ins Mikro gegangen, habe gesagt, man kann gar nicht als Feministin. So. Und also richtig so wie so eine Richterin, ja, so und so hast du zu sprechen. Und das war schon auch eine, und gleichzeitig aber finde ich, dass wir unheimlich viel Spaß gehabt haben. Wir haben auch uns, also auf Demos oder so, da haben wir auch gelernt zu sprechen. Wir haben ja richtig, also ich weiß noch, da war ich, glaube ich, 23, da habe ich das erste Mal vor 2000 Menschen gesprochen. Ich meine, mit 23, das musst du auch, jetzt Luisa Neubauer oder Greta, die können das, die lernen das jetzt ja. Ne? So ging es mir auch. Also jetzt nicht, ich will nicht sagen, ich war eine Greta, aber in Richtung Luisa Neubauer war ich damals auch ein Stück. Ich war auch wirklich AStA-Vorstand und als Feministin. Und ich war auch irgendwann, ich glaube 85, da haben wir vom AStA-Referat die Stadthalle gemietet und da haben wir alle Schwarze eingeladen. Und da hat die einen Vortrag gehalten im Namen der Liebe, was die Frauen alles machen, um Männern zu gefallen. Und das ist ein Thema auch ein Stück ja in dem Buch von Margarete Stokowski. Und die armen Männer, heute sage ich auch die armen Männer, weil die auch in Rollen geboren, sozialisiert werden. Also da geht es da nur, also das ist auch furchtbar. Also es ist wirklich so, wie beengt eigentlich die Rollenzuschreibungen sind. Ja, und das meine ich jetzt nicht mit Rock anziehen oder Klamotte, sondern viel tiefer gehende. Und das geht auch nicht nur um, dass die Männer jetzt endlich weinen sollen und die Frauen auch nicht immer nur weinen sollen und so. Es geht um viel mehr. Es geht wirklich um Begreifen auch, was eigentlich diese Rollenzuschreibung und Zurichtung, was das mit uns macht und was es auch mit dem Geschlechterverhältnis macht. Und wenn wir da tief gucken, erschreckend feststellen, wie wenig sich auch bis heute noch geändert hat. Auf einer Oberfläche schon ganz viel, aber in der Tiefe bin ich echt bedauerlich.
Ja, in den 80er Jahren versteht sich Maren Bock als radikale Feministin und zerstreitet sich sogar mit einer Gewerkschafterin, weil die ihr zu wenig radikal ist. Und auch wenn sie das heute anders sieht, versteht sie sich nach wie vor als radikal.
Von mir würde niemand hören, ich bin für die Emanzipation der Frauen, weil es viel zu wenig ist. Und ich will überhaupt keine Angleichung an Männer, an Strukturen. Ich will die Strukturen ändern. Und das ist der Unterschied. Eine Feministin packt radikal, heißt ja an die Wurzel gehen. Ich bin nach wie vor eine radikale Feministin, weil ich an die Wurzel gehe. Und das meine ich mit Strukturen. Das, was ich gerade gesagt habe, Rollenzuschreibung sind Strukturen. Teilhabe. Teilhabe ist für mich ein ganz wichtiger, zentraler Begriff. Gleiche Chancen, gleiche Teilhabe, gleiche Zugänge zu Bildung, zu Macht, zu, also ich brauche auch nicht mal Aufsichtsratspositionen. Ich finde auch in den Betriebsräten oder in kleinen Läden oder so, wie schnell die Männer nach vorne gehen und die Frauen aber auch wirklich sehr schnell sich sofort zurückziehen. Also dieses Spiel immer noch, viele sagen, warum macht ihr eigentlich in Belladonna immer noch Frauenseminare? Da sage ich, ja, das ist Qualifizierung und Qualität, weil beide nicht das Spiel spielen. Die Frauen konzentrieren sich hier auf Inhalte und nicht darum, schaffe ich das gegen den Mann, muss ich jetzt wieder kämpfen oder ich gehe wieder zurück. Sondern hier ist freier Raum, so wie ich mich an der Uni gefühlt habe, damals ein Stück auch. Hier können Frauen sich entwickeln.
Wenn sie heute auf ihre Zeit als Studentin zurückschaut, spricht sie sehr positiv von der Uni. Und sieht in der Universität Bremen mehr einen Raum zum freien Denken als eine Kaderschmiede.
Also die Uni Bremen hat einen großen Anteil an meiner politischen und gesellschaftspolitischen Denke und Entwicklung. Ganz klar. Und dafür bin ich richtig dankbar auch der Universität Bremen, wirklich. Und ich verteidige auch die Universität Bremen, weil sie immer wieder wird ja so gesagt, naja, schlimmer 70er, 80er Jahre, die Uni. Und jetzt ist sie eine Exzellenz-Uni oder war jetzt eine Exzellenz-Uni. Das ist das richtig wahre, ne? Bremen, Universität Bremen. Und dieses Ausspielen, das kann ich überhaupt nicht ab. weil wir haben so tolle Seminare gehabt und wir haben Gender Studies, also wir haben Women Studies gehabt, ja? Women Studies, nicht Gender, wir hatten Women Studies und wir haben uns gestärkt in diesen, wir haben eigene Seminare initiiert und haben richtig dafür gekämpft. Ich habe so viel gelernt zu reden, zu schreiben, Flugblätter zu schreiben, Wandzeitungen. Also die gibt's heute, glaube ich, gar nicht mehr. Das sind alles Formen, die wir damals wunderbar auch erlebt und gelebt haben.
Maren Bock blickt vor allem positiv auf die 80er Jahre zurück, spricht davon, viel gelernt zu haben und trotz der vielen Streitigkeiten innerhalb der Bewegung sehr viel Spaß gehabt zu haben. Aber wie sieht es die Journalistin Gudrun Fischer, die ebenfalls im FemRef in den 1980er Jahren aktiv war? Bevor sie nach Bremen an die Uni kommt, studiert sie in Regensburg Biologie. Aber das Studium ist ihr zu verschult. Sie will eigentlich in die Umweltwissenschaften und Ökologie. Das findet sie dann in Bremen. Und besonders gefällt ihr die andere Art des Studiums, das sogenannte Projektstudium, was es ja damals noch gab. Das Gebäude findet sie zwar schrecklich, aber der alternative Ansatz überzeugt sie dann schließlich trotzdem. Bereits vor ihrem Studienbeginn in Bremen war sie politisch aktiv. In Bremen wird ihr klar, dass sie sich feministisch engagieren wird, auch im Stuga. Schließlich ist sie vor allem im FemRef aktiv und sie erzählt uns, wie sie dort hineinkam.
Da war dann aber in Abgrenzung ein bisschen von diesen organisierten, sage ich mal, linken Gruppen, marxistischen Gruppen, haben wir dieses FemRef und wir haben das dann auch autonomes Frauenreferat genannt. Das war auch klar, es ist dann auch autonom, also es war klar, wir wollten nicht vom AStA. Und dieser Prozess, der war schon vorher gelaufen, bevor ich kam, aber so nicht lange vorher, 1-2 Jahre vorher, gab es schon diese Diskussion, dass das FemRef Gelder kriegt, ohne dass das immer durch den AStA geht oder so. Sondern ist klar, wir haben einen Etat und da sollten keine Macker drüber entscheiden, so ungefähr, ne? Dass das Geld ist, was wir ausgeben wollten.
Ja, diese Macker gibt es aber nicht nur an der Uni im AStA, sondern überall in der ganzen Stadt. Ähnlich wie Maren Bock beschreibt Gudrun Fischer auch diese Unterschiede, die es zwischen Universität und Stadt gab.
Wir waren aber, finde ich, schon ein bisschen getrennt von der Stadt. Also das Frauenzentrum, das es damals am Krummen Arm gab, was dann später Thea Littner sich nannte, da waren wir selten. Aber ich war da schon auch manchmal. Oder im Frauenbuchladen, das war ein wichtiger Ort in Bremen. Da war ich schon auch Plena oder so. Es gab schon ein bisschen Zusammenarbeit. Also wenn es dann nach Bockdorf, haben wir so einen Bus organisiert, nur für Frauen. Dann haben wir mal Alice Schwarze eingeladen und eine große Veranstaltung mit der gemacht, da in der Stadthalle. Und dann ist die Stadthalle. So, solche Sachen liefen dann schon so ein bisschen mit den ganzen feministischen Gruppen sowieso von vor Ort. Also auch zum Beispiel die Take Back the Night Demo oder so, die 8. März Demo, das war klar, dass wir immer auch auf die Straße gegangen sind mit den feministischen Gruppen aus der Stadt. Aber die Uni ist schon so ein bisschen so ein isolierter Ort, finde ich, gewesen. Und da haben wir halt so zur Hochschulpolitik viel gemacht, also Studentinnen-Situation, aber auch eben andere Dinge.
Zum Beispiel hat sie sich in den Naturwissenschaften politisch eingebracht. Zu Tschernobyl wurden Demos organisiert, aber auch die Themen Gentechnik und Reproduktionsarbeit, also unbezahlte Hausarbeit, die Frauen oft leisten, waren ihr sehr wichtig. Dann gab es noch die Themenfelder Sexualität, Schwangerschaftsabbruch, Equal Pay oder Körpersprache. Aber für Gudrun hieß Feministin zu sein, vor allem Separatistin zu sein. Und sie erzählt uns, was das für sie hieß.
Ein wichtiger Punkt war, dass wir alle, würde ich schon so sagen, ich auch extrem, Separatistinnen waren. Das ist auch ein Wort, das es nicht mehr so gibt. Das wird auch inzwischen mehr kritisiert, aber wir haben Politik gemacht ohne Männer. Also die Frage, der mit dem Feind ins Bett gehen und so, das war eben eine Frage auch wirklich. Dann ist es schwierig, wenn du mit Männern zusammenarbeitest. Natürlich sind das dann auch oft so aktive Männer gewesen, aber die so ein sexistisches Verhalten drauf haben. Nicht nur bei dir im Bett irgendwie, sondern in ihrem täglichen Umgang. Also, dass sie mehr Rederaum einnehmen, sexistische Sachen sagen, keine Ahnung haben von der feministischen Sprachgebrauch, gegenderte Sprache. Das war damals alles schon Thema. Und wenn dann die Männer haben sich damit nicht beschäftigt, die hatten keine Ahnung. Im Master, da wurde dann mir nachgesagt, ich bin die durch die Gänge läuft, ohne zu lächeln. Wo ich auch denke, habt ihr gelächelt? Wahrscheinlich nicht. Das sind heute noch Sachen. Also das fiel schon auf, wie wir waren. Wir galten dann als radikal und unangenehm und Männerhasse und solche Sachen kamen immer. Und klar, und dann wurden wir alle als Lesben, also als negativ abgestimmt. Natürlich waren wir lesbisch zum großen Teil. Warum nicht? Also ist ja auch egal eigentlich. Aber so, das war dann, wir wurden dann als Männerhasserin und natürlich, wir hatten eine extrem starke Kritik an persönlich, an Männermackerverhalten. Im Asta.
Wenn die was Feministisches wissen wollen, es gibt genug Bücher, die habe ich alle gelesen, sollen sie doch auch lesen. Und ich habe meine Gruppen hab diskutiert, sollen sie doch auch machen, wenn sie wollen. Und das ist nicht passiert, natürlich nicht. Die hatten dann andere Dinge im Kopf oder wollten andere Dinge machen. Und das war mir dann zu dumm. Und das war ich nicht die Einzige. Und deswegen, wir waren dann separatistisch, das heißt, ich habe mit Männern gar nicht mehr zusammen politisch gearbeitet. Das war ich bestimmt 10 Jahre. Ich kannte gar keine Männer mehr. Hat mich auch nicht interessiert. Also brauchte ich auch nicht. Und da ich lesbisch lebe, ist es auch einfacher. Immer in Frauen-WGs, in Frauen, verschiedenste Frauengruppen. Ich habe dann Sport. Das war dann so in dieser Zeit, 80er Jahre, 90er auch noch. In den 70ern hatte das schon angefangen. Das fiel es nur unter Frauen. Also wir haben dann Sportkurse organisiert an der Uni, immer nur für Frauen. Na klar, Wendo, Taekwondo, Karate, alles Mögliche. Ich habe dann halt solche Sachen, Musik.
Wenn ich dann in die Vorlesung ging, naja, dann musste ich mir das halt anhören. Das war nervig. Aber war eigentlich eine gute Zeit. Und trotzdem denke ich, ja, es ist halt von der Analyse her geht das nicht. Es kam dann, dass der große Bruch in der westlichen Frauenbewegung, in der deutschen, europäischen vielleicht auch, war die Frage nach zu Rassismus. Und da haben viele schwarze Frauen gesagt, ja Leute, ihr seid hier so schön in euren kleinen Grüppchen, weiße, meinetwegen nur Frauen, aber da fehlt ein großer Teil. Und dann gab es so Tendenzen in der feministischen Bewegung, zu sagen, okay, schwarze Frauen, ja, dafür die kämpfen wir, aber für schwarze Männer kämpfen wir nicht. Und das gab eine große Debatte und das war klar, rassistisch auch. Und da hat sich die Frauenbewegung fast dran selbst zerstört, würde ich mal sagen, an dieser Debatte. Das war schwierig. Und in der Zeit war ich gerade fast fertig mit dem Studium. Das war die Zeit, wo ich dann mehr andere Politik gemacht habe, nicht mehr so an der Uni. Aber immer noch hauptsächlich in Frauengruppen. Aber da hat sich was geändert. Also da hat sich mein Blick so, würde ich schon sagen, wieder ein bisschen geweitet. Das war auch nötig.
Was Gudrun Fischer gerade angesprochen hat, ist die Tatsache, dass Feminismus in Deutschland lange Zeit nur mit weißen Frauen assoziiert wurde. Dagegen erhebt sich Widerstand. Die ADEFRA, ein Zusammenschluss von afrodeutschen Frauen, wird Ende der 80er Jahre gegründet, um für mehr Sichtbarkeit von schwarzen Frauen zu kämpfen. Innerhalb der Bremer Frauenbewegung gab es außerdem noch eine große Diskussion um den Marsch oder Gang durch die Institutionen. Damit ist gemeint, dass Frauen in die Institutionen gingen, um von innen heraus feministische Arbeit zu leisten. Gudrun entschied sich für einen anderen Weg.
Einige haben gesagt, nein, wir gehen in die Institutionen. Und das haben viele Feministinnen auch gesagt, ist gut, weil wir müssen auch von innen her das System kritisieren und verändern und da sein, präsent sein und so. Und das hat auch was, aber das war nicht mein Ding. Ich habe das nicht für so gut gehalten, den Weg, weil ich dachte, da wirst du beeinahmt und verbraucht und so ist es auch gewesen, würde ich sagen. Du kannst viel weniger radikal sein, du kannst nicht viel umsetzen eigentlich, weil das sind richtig alte Strukturen. Also so ein verknöcherter Sexismus, das ist dann schon schwierig. Da hatte ich auch wenig Lust. Und insofern bin ich dann in dieser Projekte, das ist praktisch die Alternative zu Institutionen oder ganz selbstständig, war diese Projektelandschaft plötzlich ein Arbeitsmarkt. Also es gab dann, haben sich verschiedene Projekte gegründet. Die gab es schon vorher, aber die wurden dann ein bisschen professioneller. Und danach habe ich mich selbstständig gemacht als Journalistin. Und weil ich eben wirklich nirgendwo rein wollte in Urne. Also ich habe mich nicht mehr anpassen wollen an so Patriarchale. Ich habe genug klar damit zu tun, immer. Aber ja, der Marsch durch die Institution, ich würde auch sagen, das war nicht so gelungen. Also da ist nicht so viel passiert, wie eigentlich hätte passieren können, finde ich. Ne?
Ein weiteres Thema ist die Bremer Frauenwoche, die einmal jährlich auf dem Campus der Uni Bremen stattfand. Und sie wurde von der Gruppe Frauen lernen gemeinsam, die es übrigens bis heute gibt, veranstaltet. In den 80er Jahren machten sie Bildungsarbeit im Frauenstadthaus. Und das Frauenstadthaus war ein Projekt von Feministinnen, um Räume für verschiedenste Projekte zu bieten.
Dieses Bildungsgrüppchen da, Frauen lernen gemeinsam, e.V., und die haben einmal im Jahr die Frauenwoche ausgerichtet. Und die Frauenwoche fand an der Uni statt, von den Räumen her, aber war bundesweit bekannt. Verschiedenste, Berlin hatte auch so Frauenwochen, so große Events, wo die Feministinnen dann angereist kamen von überall her. Also diese Frauenwochen waren toll, das war wirklich schön. Da kamen die ganzen Koryphäen, deren Bücher ich gelesen hatte oder Texte ich gelesen hatte, und war schon toll. Und dann aber auch viel Kulturkonzerte und so. Das war echt toll, eine ganze Woche lang feministische Theorie und Debatten an der Uni. Also waren dann auch größere Kreise, na klar, ne? Die kamen dann. Ja, die Bremer Frauenwoche war sehr bekannt, bundesweit.
Aber für wen waren jetzt eigentlich diese feministischen Debatten gedacht? Wir haben ja jetzt schon von Lesben gehört, auch von heterosexuellen Frauen. Dann gab es ja natürlich auch die Diskussion, wie schwarze Frauen in der Frauenbewegung in Deutschland sichtbar sind. Und in den 80er Jahren kam die Diskussion zu Inter- und Transmenschen dazu und wie sie in der feministischen Debatte wahrgenommen werden.
Es gab ja dann irgendwann die Diskussion Frauen, Lesben, Trans, Frauen, Lesben, Intertrans. Die Diskussion um Intersexualität, Transsexualität, nicht mehr nur Lesben und Heterofrauen. Dieser Lesben-Hetera-Konflikt war ja auch in der feministischen Bewegung in den 80er Jahren sehr wichtig. Also, weil die Lesben sich immer wieder völlig ignoriert sahen, was auch so war, wurden ignoriert. Und dann aber kam noch viel mehr dazu mit der Zeit. Also dann irgendwann begann ja die queere Bewegung, die dann gesagt hat, hier, wir brechen alles Mögliche auf an Geschlechterfragen und so. Ja, und da gab es immer massenhaft Zeitungen, Bücher, Publikationen, und das ist vorbei.
Ja, es hat sich viel verändert seit den 80er Jahren, und Gudrun ist der Meinung, dass die feministische Bewegung weniger radikal geworden ist, und das findet sie schade. Die Bewegung habe sich diversifiziert, was ja gut sei, aber trotzdem passiert zu wenig. Die Demos waren damals größer als heute und radikaler. Es frustriert sie, aber es tut auch gut zu sehen, dass der Feminismus gerade eine Art Auferstehung feiert. Nicht zuletzt gab es früher auch mehr Zeitschriften, die nicht nur, aber auch durch das Aufkommen des Internets verschwunden sind.
Aber so Bücher, Sammlungen und so, das war so üblich. Also es gab es massenhaft, und die hatten oft kleine Auflagen und wurden aber viel gelesen, gern gelesen. Das gibt's alles nicht mehr so. Das ist echt schade. Also die Produktion, die feministische Produktion war groß, war hoch. Also da gab's Stapel. Ich hatte immer Stapel an Zeitschriften, Fachzeitschriften auch, oder feministische, verschiedenste Richtungen. Die sind fast alle eingegangen. Also die Koryphäe ist auch eingegangen. Genauso wie diese Frauenwoche eingegangen ist. Vieles ist eingegangen. Der Frauenbuchladen ist eingegangen. In Bremen ist sehr viel eingegangen.
Die Koryphäe, die Gudrun erwähnt, war übrigens eine Zeitschrift für Frauen aus Mathematik, Naturwissenschaften und Technik, in der sie selbst viele Jahre mitgearbeitet hat. Und zum Abschluss dieser Folge blättert Gudrun nochmal in einer alten Zeitschrift für uns und nimmt uns mit auf die Reise in die 80er Jahre.
Ja, also wir haben alle möglichen Zeitungen gemacht. Also wir haben in der Aster-Zeitung, na klar, auch Artikel geschrieben, hatten wir immer so eigene Seiten, aber wir hatten auch eine eigene Frauenzeitung, nannte sie sich. Und da ist ein Lesbenzeichen, also so diese zwei ineinander geschachtelte Frauenzeichen des feministischen Frauenreferats. Ne? Also Frauenreferatswahl, also es hieß immer noch Frauenreferat, aber feministisch.
ne? Und dann Frauenzeitung. Und die, da ist ein hübsches Bild von einer Frau vorne drauf mit rosa und grau und so. Und die Themen waren Feminismus und die Linke. Wir haben uns, na klar, immer wieder mit diesen linken Männern auseinandergesetzt. Tschernobyl, Sexualität. Die Frauenzeitung ist von 86, also wo halt das Atomkraftwerk in Tschernobyl in die Luft gegangen ist. Dann haben wir hier ein Graffiti, was wir da gesprüht hatten, irgendwann nachts an der Uni. Frauen spucken auf eure Männerfantasien. Na? Ausrufezeichen, Ausrufezeichen und Frauenzeichen. Weil wir sind eben nachts rum, haben gesprüht und haben eben auch mal Männerklos besucht, haben da auch diese frauenfeindlichen Sprüche, die da richtig massenhaft existieren, haben wir übersprüht und so. Hatten dann auch Ärger, dass wir einfach in diese Männerklos gehen und haben dazu auch was publiziert, weil wir da gemerkt haben, wie übel das ist in solchen Männerräumen, wie viel Sexismus da nochmal mehr, also brutalster Sexismus herrscht, ne? Ja, dann ein Artikel über Sterilisation. Ich weiß, dass ich einen Artikel geschrieben habe über Masturbation, also Onanie. Fanden alle total mutig. Ich fand das gar nicht so besonders mutig, dass ich da auch über mich schreibe, hier dieser Artikel. Onanie. Immer viele schöne Fotos, Frauen, die sich küssen und so. Ne? Frauen und Macht war ein Artikel. Vergewaltiger, wir kriegen euch. Marxismus und Feminismus, das waren so unsere Themen.